Vers 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Und Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Stelle aus dem Buch Hosea, das ein sehr prophetisches Buch ist, in der nämlich steht: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Hosea 6 müsste das sein. Manche Übersetzungen übersetzen es mit Liebe will ich und nicht Opfer. Und in diesem Kapitel, das ist wirklich sehr prophetisch, weil der erste Teil des Kapitels auf Jesus hindeutet. Und Jesus bezieht sich auf dieses Buch, was ich sehr klug von ihm finde, denn er ist ja immer im Umgang mit irgendwelchen Schriftgelehrten, die unglaublich viel wussten, und er haut ihnen ihr Wissen um die Ohren. Und diese Bibelstelle, die berührt mich immer wieder. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und ich möchte heute auf das Thema Barmherzigkeit eingehen und verschiedene Punkte, zum Thema Barmherzigkeit gehören, beleuchten. Ich meine, wenn wir Barmherzigkeit hören, also ich, dann ist so Barmherzigkeit, so die erste Assoziation ist: Ach, ich gebe jemandem Euro auf der Straße. Das ist, glaube ich, nur der minimalste Teil von Barmherzigkeit. Und ich finde, Barmherzigkeit ist die Essenz von Gemeinde. Ich finde, Barmherzigkeit ist die Essenz christlicher Gemeinschaft. Warum? Weil Gottes Liebe die Basis der Barmherzigkeit ist. Jesu Hingabe ist die Basis der Barmherzigkeit, auf die wir uns gründen dürfen. Und ich finde, Barmherzigkeit ist ganz essentiell. Und wenn wir über Barmherzigkeit reden, dann reden wir nicht primär, also schon auch, aber lasst uns da nicht primär daran denken: Ach, was können wir für die Armen tun? Das kommt gleich nochmal, das ist noch ein Teil. Wenn wir über Barmherzigkeit sprechen, finde ich es wichtig, darüber zu sprechen: Wie gehen wir denn miteinander um? Wie ist unser Umgangsstil miteinander? Und ich weiß, dass gerade in Gemeinden, wir wollen ja Jesus alle nachfolgen und wir wollen das gut machen. Wir wollen das natürlich gut machen, wir wollen das richtig machen. Und das stellt uns dann vor die Herausforderung, im Miteinander barmherzig zu sein, wenn wir meinen, unser Gegenüber schrappt ein bisschen daran vorbei, an dem Gut und Richtig. Und ich glaube, ich finde es, also es ist wirklich essentiell, dass wir barmherzig miteinander sind. Barmherzig miteinander zu sein heißt aber ja nicht, dass wir alles schönreden müssen. Das ist es ja nicht. Wir müssen nicht alles plattreden. Barmherzig miteinander zu sein bedeutet vielmehr, die Liebe zueinander nicht erkalten zu lassen, wenn wir voneinander enttäuscht sind. Weil Enttäuschung gehört zum Leben dazu. Wir haben ein Bild von jemandem, das wir uns aufbauen, das sich aus verschiedenen Faktoren aufbaut, und plötzlich agiert die Person ganz anders, als ich es mir gewünscht hätte, ganz anders, als ich es erwartet hätte. Und ich merke, ich bin enttäuscht und mein Herz wird hart. Barmherzigkeit bedeutet, dass ich darum ringe, Christus in dem anderen zu sehen, auch wenn er nicht so handelt, wie ich es möchte. Auch wenn er nicht so glaubt, wie ich es möchte. auch wenn er eine andere Art oder Form der Spiritualität hat, als ich es mir wünschen würde. Dennoch Christus in meinem Gegenüber zu suchen. Ich glaube, dass das ganz wichtig und ganz essentiell für uns als Gemeinde ist im Umgang miteinander. Barmherzig zu sein miteinander. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir keine Konflikte miteinander haben müssen. Aber die Frage ist auch, wie gehen wir in Konflikten miteinander um? Reden wir übereinander oder reden wir miteinander? Und ich finde, die Zeiten sind vorbei, in denen in Gemeinden alles unter den Teppich gekehrt wird, bis dieser Teppich uns um die Ohren fliegt. Bis alle über die Beule unter dem Teppich stolpern, weil wir alles drunter gekehrt haben. Barmherzigkeit kann nur gelebt werden, wenn wir uns Dingen stellen. Barmherzigkeit kann nur gelebt werden, wenn wir uns gegenseitig konfrontieren und unsere Liebe zueinander dennoch nicht erkalten lassen. Und Barmherzigkeit sollte die Basis für alles sein. Nicht, ich nenne es mal, richtige Theologie. Weil Paulus sagt im 1. Korinther 13, wir können noch so gut geistlich aufgestellt sein. Wir können die krassesten prophetischen Eingaben haben, die immer haargenau treffen und über den anderen Bescheid wissen. Wir können in Zungen und Engelssprachen sprechen. Wir können noch so sehr vom Heiligen Geist begabt sein, also beschenkt sein mit Gaben. Wenn wir die Liebe nicht haben, die das Ganze trägt, dann ist das nichts. Wir können noch so sehr geisterfüllt sein, wenn das nicht von Barmherzigkeit getragen wird, dann ist das nichts. Und wenn wir einander konfrontieren möchten, wenn wir miteinander leben, dann muss das auch Teil unseres Lebens sein. Wenn wir sagen, we are family, we are community, wir sind Gemeinschaft, dann gehört das mit dazu, dass wir ernsthaft ehrlich zueinander sind. Dann gehört das dazu, dass mein Herz stark genug ist, mein Charakter stark genug ist, dass ich Kritik annehme, ohne sofort an die Decke zu gehen. Dass ich Kritik einfach mir mal anhöre, ohne mich sofort bedroht zu fühlen. Wenn ich das tue, dann muss ich dringend für mich beten lassen oder dringend mit dem Heiligen Geist ein paar Runden gehen. Denn das bedeutet, meine Identität ist irgendwo angeknackt, wenn ich keine Kritik vertrage. Oder wenn ich es nicht vertrage, wenn man mir sagt, hör mal, ich nehme dich so wahr und ich sofort Ellbogen raus, Boxhandschuhe an und auf die Fresse. Dann bedeutet das, in meiner Seele ist irgendwie ein bisschen was schräg und ich sollte dringend mit dem Heiligen Geist da nochmal raufgucken. Das heißt nicht, dass ich zu allem immer Ja und Amen sagen muss. Ich darf doch Kritik prüfen, natürlich. Aber bin ich vom Heiligen Geist nicht nur mit Handwerkzeug begabt, sprich prophetisch, mit Eindrücken oder mit einer Heilungssalbung. Ich meine, wir dürfen alle füreinander beten und sollen alle füreinander beten und der Heilige Geist wird was tun. Es gibt aber Leute, die echt so eine Extraportion Berufung haben. Bin ich nur mit diesen Tools begabt oder stimmt meine Basis, die Liebe Gottes ist? Und das ist, glaube ich, unsere Herausforderung. Denn wenn wir Dinge einfach nur tun, weil wir sie tun und die Basis stimmt nicht, dann wird's richtig schräg. Dann wird's manipulativ. Dann wird's, dann reibt sich das so sehr, dass es sich wirklich abreibt und nicht heil wird. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, bevor wir darüber nachdenken, was tun wir denn als Dienst am Nächsten, auch als Gemeinde, dass die Frage ist, wie ist denn unsere Gemeindekultur? haben wir eine Kultur der Barmherzigkeit im Umgang miteinander. Und ich möchte euch an dieser Stelle sehr entlasten, denn ich finde, ja, das haben wir durchaus. Ich finde, das zeigt sich an vielen Punkten, die mir so begegnen, dass ich merke, doch, wir haben eigentlich eine wirklich gute Kultur. Wir können über Dinge reden, können Dinge ansprechen und haben gelernt, nicht sofort beleidigt zu sein, sondern haben gelernt, einander erstmal einen Vorschuss an Vertrauen zu schenken. Das finde ich sehr schön. Und da bin ich sehr, sehr froh und sehr stolz darüber. Stolz im richtig guten Sinne natürlich. einer Gemeinde vorstehen zu dürfen, in der ich merke, dass diese Kultur der Barmherzigkeit wirklich gelebt wird. Ich finde, Andreas hat sein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Andreas, ich bin dir so wirklich so dankbar und so demütig berührt darüber, dass du sagst, hey, da sind zwei, die haben keine Unterkunft, ich bezahle euch das Hotel und ich organisiere euch das. Hey, das ist gelebte Barmherzigkeit. Sich davon berühren zu lassen, nicht zu sagen, ja, hätte vielleicht besser organisiert werden müssen. Sondern das ist gelebte Barmherzigkeit. Und immer wieder zu erkennen im Umgang miteinander, mein Standpunkt ist nicht das Maß aller Dinge. Meine theologische Erkenntnis ist nicht das Maß aller Dinge. Es gibt keine Ahnung, wie viele Milliarden Christen auf dieser Welt und ich bin nur einer davon. Und Matthias Bühlmann hat gestern gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass nur ich die Erkenntnis habe. Und genau weiß, wo es lang geht. Wir haben eine richtig lange Kirchengeschichte hinter uns und viele Dinge wachsen und entwickeln sich. Und wenn ich mir bewusst darüber werde, dass meine Erkenntnis nur ein winziger Teil davon ist, und davon schreibt Paulus nämlich im 1. Korinther 13 auch, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Wenn wir erkennen, ich bin nicht das Maß aller Dinge, dann demütigt uns das, glaube ich, genug, um von anderen annehmen zu können, um von anderen lernen zu können. Über unsere, also im Kleinen, im Miteinander, innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Leitungsteams, innerhalb Kleingruppen, whatever, über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Und das möchte ich wirklich betonen, weil es uns als Bewegung wichtig ist, über unsere Bewegung hinaus, über unseren evangelikalen Kontext hinaus. Weil wir nicht die einzigen Leute sind, die Jesus nachfolgen wollen. Weil wir nicht die einzigen sind, die darum ringen, Jesus mehr kennenzulernen. Das begegnet uns in anderen christlichen Kreisen auch. Und deshalb kann ich guten Gewissens sagen, ja, wir möchten auch mit unseren katholischen Geschwistern darum ringen, dass das Reich Gottes sich hier ausbreitet, weil ich deren Herz gesehen habe, weil ich deren Leidenschaft für Jesus gesehen habe. Wir möchten mit unseren evangelischen Landeskirchenfreunden darum ringen, dass das Reich Gottes sich hier ausbreitet. Und wir möchten uns darum bemühen, als Leib Christi, als Christen, eine Einheit einzustreben. Und eine Einheit bedeutet nicht, dass wir unseren Minimumfaktor finden, dass wir das kleinste Gemeinsame finden, was uns irgendwie verbindet und daraus weiterarbeiten, denn das ist ein sehr fragiles Gefüge. Sondern es geht darum, ineinander zu erkennen, da wird Christus gesucht. Da wird Christus geliebt und gelebt. Und wenn ich das in anderen Menschen erkenne, sei es innerhalb der Gemeinde oder sei es über Gemeindegrenzen hinaus, dann ist das verbindende Glied, nämlich Christus Jesus, der die Wahrheit ist, der Weg zum Vater ist. Und dann heißt es auch nicht, dass ich alles gut finden muss. Wir finden nicht immer alles aneinander gut. Nicht zwingend. Aber wir wollen lernen, ineinander Christus zu sehen, damit unsere Basis Liebe und Barmherzigkeit ist, die Christus nämlich ist. Und ich glaube, daraus, aus dieser Basis, kann dann nämlich etwas entstehen. Und wir wollen als Gemeinde auch da schauen, wie können wir weitergehen. Es gibt diesen Spruch, wir können nicht Vineyard sein, wenn wir uns nicht an die Ärmsten verschenken. Wenn wir uns aber einfach nur an die Ärmsten verschenken, weil es ein To-Do ist, weil das gemacht werden muss, dann ist denen nicht primär damit gedient. Denn was wir haben, ist Christus. Und wir wollen seine Liebe, sein Leben weitergeben. Es gibt viele Organisationen, die sich darum kümmern, dass irgendwie Leute was zu essen kriegen. Jesus sagt aber, er ist das Brot des Lebens. Und ja, wir wollen praktisch helfen, das ist wichtig. Wir wollen es aber aus der Liebe Gottes heraustun, damit wir nicht hart werden. Weil in dem Moment, wo wir unsere Tore öffnen und sagen, wir wollen uns an die Ärmsten verschenken, wird's hart. Gestern hat Jessica Guttenberger die richtig große Secondhand-Laden, ist es eigentlich, ein sehr, sehr günstiger Secondhand-Laden in einem sozialen Brennpunkt. Das ist mittlerweile das größte Ding in München. Und die hat gesagt, die machen auch die Tafel schon seit Jahren. Und sie sagte, man muss damit rechnen, man wird nicht zwingend mit tiefer Dankbarkeit konfrontiert. Sondern da kommen Leute mit ihrem Leben, die wirklich Schmerz empfangen haben und die von ihrem Schmerz geprägt sind. Und wenn du von deinem Schmerz geprägt wirst, bist du damit beschäftigt, dann zeigt sich das auch nach außen. Und wenn dann nicht Barmherzigkeit die Basis unseres Tuns ist, dann kann es nämlich hart werden. Dann können wir uns darüber ärgern, wie mit uns umgegangen wird. Können wir überlegen, ob wir das wieder dicht machen, wenn die eh nicht dankbar sind. Aber wenn wir merken, das geht gar nicht darum, sondern es geht um unser Herz, um Gottes Barmherzigkeit, die durch uns zu der Welt rausfließen möchte, weil er uns in eine Verantwortung nimmt, weil er uns zutraut, Stellvertreter seines Reiches auf Erden zu sein. Und ich kann es nur betonen, was für eine Ehre das ist. Dann haben wir da echt eine Quelle, die uns immer wieder erfüllt, weil dann sind wir nicht auf die Reaktion unseres Gegenübers angewiesen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist uns füllt, damit wir kein stehendes Gewässer werden, das irgendwann mal kippt und stinkt. Sondern damit wir ein Fluss lebendigen Wassers sein können. Und ich glaube, dass das wirklich unsere Berufung ist. Dass es unsere Berufung als Gemeinde ist, ein Fluss seiner Barmherzigkeit zu sein. Zu zeigen, wie wir als Gesellschaft aussehen können, wenn wir frei sind von oder unabhängiger davon, von Reaktionen anderer sind, weil er derjenige ist, der unser Herz füllt, weil seine Barmherzigkeit sich in uns gießt und uns abfüllt und uns zum Hals raushängt im positiven Sinne. Und das möchte ich sehen, weil ich weiß, dass unser Gott ein guter Gott ist. Weil ich weiß, dass unser Gott ist, ein Gott ist, der Barmherzigkeit und Liebe im Überfluss hat. Und wenn ich vor der Frage stehe, mit etwas konfrontiert zu sein, was mir vielleicht nicht gefällt, oder wo ich auch mir unsicher bin, wo ich mir theologisch unsicher bin, dann möchte ich lieber auf der Seite der Barmherzigkeit runterfallen, als mein Herz zu verschließen und eventuell dafür zu sorgen, dass nicht nur mein Herz verschlossen ist, sondern das Herz meines Gegenübers für Jesus verschlossen wird. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und ihm wollen wir nachfolgen. Und von ihm wollen wir lernen, immer mehr. Und ich weiß, dass seine Gnade und Barmherzigkeit stärker sind, als ich es mir jemals vorstellen könnte. als ich es mir jemals vorstellen könnte. Und wenn ich Jesus wirklich mit meinem Herzen nachfolgen will, dann kann ich es mir erlauben, Fehler zu machen. Dann kann ich es mir erlauben, theologisch auch mal schräg daneben zu liegen. Weil ich Korrektur durch ihn erfahre, ich durchaus Korrektur auch durch Geschwister erfahre, aber ich möchte, dass mein Herz weich ist und von Barmherzigkeit erfüllt ist, anstatt dass ich vielleicht theologisch auf einem Pharisäerstand stehe, den ich mir selber gebaut habe, damit ich das Richtige tue und vielleicht damit das Herz von Menschen verhärte, denen Jesus begegnen möchte. Ich wünsche mir, dass Barmherzigkeit die Motivation unseres Tuns ist. Gottes Barmherzigkeit. Und dann können wir nämlich entspannt sein. Und dann können wir nämlich aushalten, wenn wir mit Fragen konfrontiert sind, ja, die uns einfach vor Herausforderungen stellen, mit Lebensentwürfen konfrontiert sind, die vielleicht nicht unsere Lebensentwürfe sind. Mit Lebensentwürfen konfrontiert sind, wo wir vielleicht denken, boah, ob Gott das so gut findet. Aber ich glaube, dass da, wo Gnade und Barmherzigkeit gelebt werden, der Heilige Geist die Chance hat, Herzen zu verändern. Und nochmal ein kleiner Exkurs, das bedeutet nicht, dass wir alles schönreden müssen. Und das bedeutet nicht, dass wir Anteil nehmen müssen an Dingen, wo wir klar benennen können, dass es Sünde ist. Das bedeutet Gnade und Barmherzigkeit nicht. Es bedeutet aber, dass ich aushalten kann, wenn jemand anders einen anderen Standpunkt hat. Ich muss es ja nicht genauso leben. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der der Heilige Geist sich bewegen kann, weil wir weiche Herzen haben. Dass wir eine Gemeinde sind, in der das Wirken des Heiligen Geistes freigesetzt werden kann, weil wir weiche Herzen haben. Dass wir eine Gemeinde sind, in der der Heilige Geist wirken kann, weil wir ihn nicht in eine Schublade kloppen und die dann zurammeln. Weil ich glaube, dass Gott sich nicht in Schubladen stecken lässt, obwohl wir es gerne machen. Mir gibt es auch Sicherheit. Schublade auf, Gott rein, Schublade zu und ich weiß, da ist er drin. Und ich kann ihn einordnen. Und dann begegne ich ihm auf eine völlig neue Art und Weise und merke, ne, kann ich nicht. Weil Gott lässt sich nicht in Schubladen stecken. Und so wünsche ich mir, dass wir auch eine Gemeinde sind, in der wir nicht glauben, dass wir die Weisheit gepachtet haben. Sondern, dass wir eine Gemeinde sind, die es feiern kann, wenn andere Gemeinden in Köln Erfolg haben, wenn andere Gemeinden in Köln Menschen zu Jesus führen, Wachstum erleben, weil ich mich lieber freuen möchte, wenn das Reich Gottes ausgeweitet wird, anstatt zu glauben. Aber wir machen es richtig und wir glauben es richtig. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir eine Weichheit für die Welt behalten und füreinander. Amen.